vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Ja, eine Ehre, heute hier zu sein und genau gemeinsam zu euch sprechen zu dürfen. Ich würde gerne, bevor ich überhaupt starte, um was gehen soll, würde ich gerne beten, weil ich definitiv den Heiligen Geist brauche und deswegen erstmal Gebet. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass wir dich gar nicht einladen müssen, sondern du bist hier. Ich danke dir für das, was schon passiert ist, dass Gottesdienst, ja, dass wir schon ganz viel heute Morgen empfangen durften. Dabei sind wir eigentlich hier, um dir einen Gottesdienst zu geben, Herr. Und ich danke dir von Herzen, Herr, für das, was du ausgießen möchtest heute hier. Ich danke dir, dass du jeden gebrauchen kannst. Selbst durch Esel sprichst du. Du kannst auch durch mich sprechen. Und ja, ich will einfach wirklich, Heiliger Geist, dich einladen, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass wirklich deine Worte heute Morgen unser Herz treffen, dass du uns neue Visionen vielleicht auch für Bereiche gibst. Und ja, wirklich, wir einfach hören, was deine Stimme zu sagen hat heute, Herr. Wir sind wirklich, ich bin genauso gespannt wie jeder andere, was du auf dem Herzen hast, Herr. Und ich glaube, dass da einfach ganz vieles für unsere Zeit und für unsere Gemeinde. Und ja, ich bete, Herr, dass du einfach den Samen, der da ausgesät wird, auch wirklich einfach auf so einen fruchtbaren Boden säst. Amen. Ja, also eigentlich wäre ich tatsächlich erst im April dran gewesen mit der Predigt und ich hätte über was komplett anderes gesprochen. Mache ich vielleicht immer noch irgendwann. Also ist schon ein Thema, was ich auf dem Herzen habe. Aber ich bin jetzt eingesprungen heute und hatte tatsächlich auch wirklich, erst habe ich mir so überlegt, okay, vielleicht ist das gleiche Thema dran und so weiter. Und dann hatte ich wirklich klaren Eindruck, über ein ganz anderes Thema zu sprechen. Und deswegen würde ich das heute machen. Und mir ist vorneweg wichtig zu dem Thema zu sagen, dass ich jetzt nicht als der große Gelehrte irgendwie hier komme. Wenn ich das Thema äußere, dann werdet ihr schnell wissen, warum. Es soll nämlich um das Thema Kinder heute gehen. Und ich hatte wirklich stark den Eindruck, dass das gerade für heute Morgen irgendwie dran ist, dieses Thema. Und deswegen keine Ahnung, ob du jetzt vielleicht gar nicht zur Gemeinde gehörst und vielleicht gerade heute hier bist. Ich glaube, dass Gott wirklich über dieses Thema sprechen will und ich versuche so gut wie möglich das zu kanalisieren, was er sagen will. Und wie gesagt, ich bin bei dem Thema, wie die meisten von euch wissen, ich bin selber erst eine junge Mama. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie schon irgendwie 5-16-Jährige hat oder so. Aber ich hatte wirklich einfach wirklich so den Herzschlag Gottes gespürt und habe echt gesagt, Herr, wirklich soll ich jetzt darüber reden? Aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was nicht nur Eltern betrifft. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, wenn du hier sitzt und du keine Kinder hast, check bitte nicht jetzt aus und denk dir, ah, okay, heute ging es um irgendwas anderes. Sondern ich hatte auch den Eindruck, das ist wirklich ein Wort für die Gemeinde und wie wir uns positionieren können zum Thema Kinder und dass das nicht ein Bereich ist, wo es irgendwie nur Eltern angeht oder so. Und gleichzeitig habe ich wirklich auch den Eindruck, dass dieser Bereich mit Kindern so ein Erbe ist, was wir noch voll ausgraben dürfen, so ein bisschen als Gemeinde und was aber, finde ich, sehr offensichtlich auf unserer Gemeinde liegt. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich wichtig, genau in dieses Thema reinzugehen. Habt Gnade. Das ist auch, ich sehe es eher als so ein Start von einer Konversation, ehrlich gesagt, als das jetzt allumfassend irgendwie abzudecken. Ich habe einfach so ein paar Punkte mit hineingenommen, die ich wirklich relevant fand und wo ich gemerkt habe, hey, da ist Gottes Herzschlag drauf. Aber lasst uns nicht da aufhören. Also das ist wirklich, so, glaube ich, ein Thema, wo Gott was ganz Neues, oder vielleicht auch gar nicht neu, aber wo Gott was anstoßen möchte, glaube ich, in unserer Gemeinde und unter uns. Und ich glaube, das kann einfach so ein, ja, Startschuss vielleicht sein. Genau. Wir sind ja in der Predigtserie allgemein, wo es um Gemeinde geht. Falls du jetzt nicht hier regelmäßig in den Gottesdienst gehst, um das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, ging es ganz, ganz viel um Habitation, um Gemeinde. Was bedeutet das? Jesus Church. Was bedeutet das, eine Gemeinde zu sein, wo wirklich Jesus der Mittelpunkt ist? Wir haben von Toni gehört, da ist er, Toni gehört über Garten Eden und wirklich so dieser Ursprung von dem, was Gott irgendwie geschaffen hat. Und ich glaube, dass dieses Thema da wirklich perfekt reinpasst, weil mein Thema ist so ein bisschen Kinder, ein Schlüssel für die Gemeinde und Gemeinde ist am Ende berufen, ein Ort von Erweckung zu sein und ich glaube, dass Kinder genau da drin ein Schlüssel sind. Und ich würde gern reinstarten, indem wir erstmal schauen, wie sieht Jesus denn eigentlich die Rolle von Kindern, weil ich bin da auf verschiedene Sachen gestoßen, wo mir auffiel, vielleicht sieht Gott Kinder ganz anders als manch einer von uns. Also ich muss sagen, auch anders vielleicht als ich in der Vergangenheit, bevor ich Kinder hatte, das gesehen habe. Ihr könnt gerne einfach eure Bibel aufschlagen. Wir fangen an bei Matthäus 18,10. Ich lese euch einfach da kurz vor von 10 bis 14. Da heißt es: Hütet euch davor, auf einen von diesen Geringgeachteten herabzusehen. Denn ich sage euch, ihr Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Deren Engel sehen im Himmel das Angesicht Gottes. Und das ist eine klassische Bibelstelle, würde ich sagen. Die allermeisten, die schon länger in den Gottesdienst gehen und so weiter, haben die wahrscheinlich schon 100-mal gehört. Und das ist auch gerade, wir haben ja ganz viele so kleine Kinderbücher und sowas, mit denen man irgendwie so Bücher startet quasi. Und das ist so ein ganz klassisches, das verlorene Schaf und dann findet man das wieder und so mit zum Reinstecken und keine Ahnung. Und ich glaube aber, dass diese Bibelstelle oft, ich würde nicht sagen missverstanden wird, aber ich würde sagen überlesen wird schnell, weil es geht in dem Kapitel, glaube ich, nicht nur um Evangelisation, so nach dem Motto, ja, Jesus interessiert sich für den einen und geht dem nach und so weiter. Das ist ja auch überhaupt nichts Schlechtes, sondern, also ich glaube, das schließt es nicht aus sozusagen. Aber ich glaube, in dem Kapitel gibt es einzelne Verse hier, die uns aufhorchen lassen sollten. Ich lese mal nochmal den Anfang vor. Hütet euch davor, auf einen von diesen Geringgeachteten herabzusehen, also der spricht ja über Kinder, denn ich sage euch, ihr Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Das finde ich erstmal eine total krasse Aussage. Es geht wirklich, also es geht ja in dieser Bibelstelle wirklich darum, wie sieht Jesus Kinder sozusagen, die oft ja eher so als so gering geachtet, so, das sind ja die kleinen Kinder und so weiter, gesehen wurden. Und ihr werdet später noch, wir gehen noch eine andere Bibelstelle ein in Markus, wo die Kinder ja auch zu Jesus gebracht wurden und die Jünger erstmal so, nein, nein, hier, das ist jetzt heilig und so, Kinder, bleibt mal bitte da weg. Und wir sehen hier, dass Jesus auf diese Frage oder auf das eigentlich so, dass es darum geht, hey, wie gehen wir mit dem Thema Kinder so auch im Gottesdienst und so weiter um, dass seine Antwort nicht ist einfach nur, ja, das ist schön, wenn die auch dabei sind, das ist in Ordnung, das ist schon wichtig, dass die früh irgendwie was mitbekommen, sondern was komplett anderes eigentlich, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater. Ich finde, das muss man sich mal so ein bisschen vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet wirklich, dass die Engel, auch nicht nur einer, dieser Kinder konstant jederzeit Zugang haben, direkt zum Allerheiligsten und da im Austausch sind, währenddessen das Kind quasi da ist. Und ich möchte einfach da so ein bisschen uns hineinholen in eine neue Wahrnehmung von, wie ist der Wert von einem Kind und wie anders vielleicht sieht Jesus Kinder verglichen auch mit Gesellschaft und Geschichte und so weiter. Und einfach mal, um darauf einzugehen, weil es geht ja um das Thema Gemeinde auch, möchte ich einfach mal kurz reingehen, wo hat das Ganze eigentlich angefangen, wie Kinder in der Gemeinde gesehen wurden. Ganz lange gab es in Gottesdienst oder auch in der Urgemeinde und so weiter jetzt nicht irgendwas Gesondertes für Kinder, zumindest ist es nicht überliefert, sondern die sogenannte Sonntagsschule, vielleicht kennen das manche immer noch aus der eigenen Kindheit, dass man es so genannt hat, die ist tatsächlich erst 1780 aus England kommend in die Gemeinde reingekommen. Also erst quasi im Ende 18. Jahrhundert hat man angefangen, die Kinder so ein bisschen separiert zu sehen und sich zu denken, okay, da muss man mal genau hingucken. Und das war allerdings gar nicht nur, dass es da jetzt irgendwie um Bibelgeschichten oder irgendwas ging, sondern die Sonntagsschule ganz zu Anfängen hat tatsächlich der Alphabetisierung gedient. Also da ging es wirklich darum, dass die Lesen und Schreiben gelernt haben und so weiter, weil das der einzige Ort war sozusagen, wo das vermittelt wurde. Und dann gab es ab 1850 das, was wir heute Kinderstunde nennen. Das wurde auch vom Wort, hat es dann die Sonntagsschule abgelöst und es hat, das ist ja auch so das pädagogische Jahrhundert, wenn so ein bisschen Montessori und so weiter, man da ein bisschen sich auskennt, wo mehr und mehr auch einfach das Wissen aufkam, dass es nicht nur kleine Erwachsene sind, sondern Kinder einfach Kinder sind und andere Dinge wichtig sind pädagogisch. Und in dem Zusammenhang ist auch in der Kirche einiges passiert und aus der Sonntagsschule wurde eine Kinderstunde und der Fokus ging weit weg von dem ganzen biblischen Lehre nur und auswendig lernen und eher so, genau, einfach, ich würde sagen, religiös auch, ehrlich gesagt, mehr in die Vermittlung von Bibelgeschichten. Und ja, seitdem tatsächlich ist natürlich schon in verschiedenen Unterbewegungen und so weiter, ich habe da auch ganz viel recherchiert, was so passiert ist auch in anderen Ländern, USA und so weiter, aber es ist gar nicht so viel passiert tatsächlich. In der Gemeinde selbst ist total viel passiert, aber in der Kinderstunde nicht so viel. Und deswegen gibt es auch ganz viele Stimmen, es gibt ganz viele Bewegungen mittlerweile, die ganz, ganz viel auch sagen, dass die Kinderstunde wie so ein Old Wineskin, irgendwie wie so ein alte, ja, wie so eine alte Old Wines, wie so ein alter Schlauch quasi gesehen wird, wo, und man kennt es ja, wenn man vielleicht selber irgendwie Winzer ist, dass alte Schläuche irgendwann porös werden und man deswegen neuen Wein nie in alte Schläuche reingibt, weil sich stehen und so weiter. Und das ist schon so ein bisschen als eine Frage von, ist es an der Zeit, dass vielleicht nicht nur eine Reformation von Kirche, sondern vielleicht auch von dem ist, wie wir Kinder sehen in Gemeinde. Und einfach nur, um so ein bisschen einen Hintergrund zu geben. Und ein Hauptgrund, den Leute da drin sehen, ist eigentlich so ein bisschen dieser, dass der Fokus sehr stark auch durch die Bibelgeschichten eigentlich auf Moral ist. Ich rede jetzt nicht speziell von unserer Gemeinde, sondern von Gemeinde als Leib Christi, ist zum Beispiel barmherziger Samariter, sieh den Nächsten und so weiter. Aber weniger auf der Begegnung, sag ich mal, mit Jesus selbst. Und deswegen ist es auch so, dass wir ganz, ganz viel auch erleben in verschiedensten kirchlichem Kontext, dass viele Kinder, die zum Beispiel auch in der Kirche aufgewachsen sind, tatsächlich die Kirche irgendwann verlassen. Weil das, was sie mitbekommen haben, ist eben nicht die Begegnung, sondern eigentlich moralische Wert- und Maßstäbe. Genau, einfach nur mal so kurz als Hintergrund. Und mein eigenes Bild, ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, hey, ich habe total die Berufung im Kinderministry. Vielleicht kommt es noch, Rosi. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das meine Hauptberufung irgendwie ist. Und ich habe auch ganz lange, weil ich eben selbst sehr spät Kinder bekommen habe, erst mal in 30ern, habe ich auch jetzt gar nicht irgendwie das total irgendwie im Fokus gehabt, die ganze Zeit, dieses Thema. Ich habe eigentlich zum ersten Mal wirklich starke Begegnungen mit der Thematik gehabt, dass das vielleicht reformiert gehört, als ich in Bethel studiert habe, wenn ich ehrlich bin. Weil einfach dort habe ich ganz viel erlebt, dass Kinder irgendwie über mir prophezeit haben, die irgendwie, keine Ahnung, 4 waren oder so oder 5 und man sich gefragt hat, so hey, man hat einfach gespürt, ja, dass die einfach so erfüllt mit dem Heiligen Geist einfach da gewandelt sind. Und da hat bei mir, ja, hat schon was angefangen, wo Gott einfach in meinem Herzen wirklich gesprochen hat über diese Thematik, aber ein Riesenpunkt in meiner eigenen Geschichte, das irgendwie auch so auf dem Herzen jetzt zu haben, ist wirklich das Zeugnis, was ihr ja so ein bisschen auch als Gemeinde mitbekommen habt, von meiner, wie unsere Tochter zu uns kam. Einfach mal nur kurz einen Abriss davon. Vielleicht, ich habe vor jetzt 4,5 oder fast 5 Jahren, gab es eine Zeit, wo Gabriele und ich ja gar nicht zusammen waren, sondern wir waren da in einer Trennungsphase sozusagen und haben selbst uns, ja, sind durch einen Weg gegangen, selbst mit Gott einfach, wo Dinge heil werden durften und so weiter. Und in dieser Zeit, wo völlig unklar war auch, ob wir irgendwie nochmal zusammenkommen, heiraten und so weiter, hat Gott mir eine Vision gezeigt von 2 Kindern. Also 2-mal, wirklich auch sehr eindrücklich, sowas, dass ich das bis heute auch nicht vergessen habe. Und das erste Mal habe ich nur ein Gesicht gesehen und das zweite Mal habe ich gesehen, wie meine Tochter unter so einem Olivenbaum stand und auf mich zugerannt ist. Ich weiß auch noch genau, wo ich gelaufen bin. Ich war noch nie an diesem Ort. Die war vielleicht so 3-4 Jahre alt. Und ich hatte ein anderes Kind auch hier in der Trage. Auf jeden Fall kam sie so auf mich zugerannt, hat gelacht und so. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, könnte schon von Gabe sein. Also es war jetzt nicht aus dem Gesicht geschnitten, aber ich dachte mir, könnte schon von ihm sein. Und ich war erstmal ehrlich gesagt ziemlich sauer mit Gott, weil ich war so, hey, das macht gar keinen Sinn, wir sind gerade in so einer anderen Phase und so weiter. Und das war jetzt nicht so ein, hey, voll cool, dass Gott mir so ein Bild zeigt, sondern das genaue Gegenteil eigentlich. Und dann gingen auch wirklich so die Zeit ins Land und wir haben geheiratet, sind wieder zusammengekommen, geheiratet und so weiter. Und wir haben erstmal gar nicht über das Thema Kinder nachgedacht, sondern wollten erstmal noch länger auch verheiratet sein. Und dann war ich im Gottesdienst Ende Oktober 22 hier in der Gemeinde, ganz normal im Lobpreis, kein bisschen irgendwas in diese Richtung gedacht. Und dann war ich einfach nur im Lobpreis und auf einmal höre ich eine Stimme und diese hat einfach nur zu mir gesagt, diesen Monat kommt das Mädchen. Also nur diese Stimme, nur das. Diesen Monat kommt das Mädchen. Und ich wusste sofort natürlich, von was er spricht. Wusste sofort, okay, das ist eine Entscheidung, wo wir einfach eine Entscheidung treffen dürfen. Wollen wir das oder nicht? Und ich habe dann auf dem Heimweg mit Gabriel geredet. Ich glaube, ihm zum ersten Mal da auch erzählt, dass ich das als Vision hatte, Jahre vorher. Und dann genau haben wir uns entschieden, dass wir, ja, dass wir gesagt haben, okay, wenn Gott irgendwie da so klar drauf ist, dann wollen wir da Ja zu sagen. Und genau, lange Geschichte, kurzer Sinn. Ja, es kam auf jeden Fall so, ich bin direkt schwanger geworden in dem Monat. Wir haben eine Tochter bekommen, die lebt jetzt heute, heißt Olive, auch übrigens deswegen. Und das Krasse für mich war, dass durch diese ganze Geschichte Gott mein Bild von Kind und wie er Kinder sieht, komplett revolutioniert hat. Also ich kann einfach Kinder jetzt nicht mehr so sehen wie davor, weil erstmal wurde mir total klar, ich war schon jemand, der immer geglaubt hat, Gott hat Kinder geschaffen und so weiter, ist ja klar irgendwie, aber ich dachte mir immer, am Ende des Tages biologisch ist es ja schon random, nur bei diesem einen Sex entsteht dieses eine Kind und so weiter, ihr wisst. Und hoffentlich. und genau, und ja, und auf jeden Fall hat Gott es da wirklich revolutioniert für mich. Einfach und wirklich auch mit jedem Monat, wo mein Kind wächst, denke ich mir, krass, was ist, wenn die wirklich genauso aussieht mit 3 Jahren? Also das ist für mich einfach krass, einfach weil ich merke, okay, Gott hat sie gekannt und diese Bibelstelle im Psalm 139, im Mutterleibe habe ich dich geformt, ich habe dich eh und je geliebt, ich habe dich gekannt davor und so weiter. Das hat auf einmal eine ganz andere Dimension für mich bekommen, weil ich auf einmal gemerkt habe, hey, nichts davon ist irgendwie so, irgendwie, sag's mal ganz englisch, random, wie ich mir das vorgestellt hatte. Na klar habe ich gedacht, Jesus liebt die Kinder irgendwie, die da sind, aber die Tiefe davon war mir überhaupt nicht bewusst, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig mit diesem Ganzen kam dann auch ein anderes Bild. Und warum ich das teile, ist nicht, weil wir jetzt irgendwie die tolle Familie sind und keine Ahnung was, sondern eigentlich, weil ich glaube, dass Gott durch diese Geschichte irgendwie für jeden so den Herzschlag irgendwie kommunizieren kann. Und zwar, je mehr wir dann irgendwie in dem Prozess waren und ich schwanger war und so weiter, habe ich mir immer mehr die Frage gestellt, wie krass, Gott hätte ja einfach jede andere Familie auch wählen können. Warum wählt er für Olive uns als Eltern? Was traut er uns zu damit? Und ich will das einfach dir zusprechen, der du Eltern bist oder wirst oder was auch immer, dass Gott dir echt krass viel anvertraut hat, einfach weil er dir vertraut und weil er vielleicht viel mehr von dir hält, als du von dir selber hältst. Und ich glaube, dass Gott, obwohl er meine Fehler kennt, obwohl er kennt, weiß, Rebecca hat Millionen Baustellen, der könnte irgendwie vielleicht einen viel besseren Ort für sie irgendwo anders finden, hat er uns gewählt als Eltern. Und ich glaube, dass das nicht irgendwie ein Zufall ist oder einfach so, wie man sich das hinträgt, sondern ich glaube, dass wirklich Gottes Herzschlag da dahinter ist und das für uns auch so eine, glaube ich, auch als Eltern, die vielleicht schon in ihrem Alltag kämpfen und Dinge irgendwie erleben und sich fragen, ob sie es gut machen oder nicht. Ja, wir werden nie alles gut machen, aber Gott hat in dich hineingelegt, dass du der Ort bist, wo er diese Kinder, wo er sehen wird, dass diese Kinder großgezogen werden. Und ich glaube, das ist so ein krasser Vertrauensakt, den er uns zuspricht, den wir echt von ihm annehmen dürfen. Und dann noch der dritte Aspekt, warum ich jetzt diese Geschichte erzählt habe, ist, dass ich dann eine sehr schwere Schwangerschaftsübelkeit tatsächlich hatte über 5 Monate, wo es wirklich so 10-mal am Tag übergeben nach dem Motto. Und es war für mich eine ziemlich schwierige Zeit. Und in dieser Zeit habe ich voll gemerkt, dass der Kampf um dieses Kind jetzt schon da ist. Und zwar war dann wirklich so der Durchbruch für mich, als ich erinnere mich nämlich, das war wirklich so, und ich habe gesagt, Jesus, wenn du mir das Kind doch geschenkt hast und es irgendwie so klar war, warum habe ich dann jetzt diese Übelkeit und geht es mir so schlecht und keine Ahnung. Und dann hat Gott mich echt mehr und mehr hineingeführt in das, dass es gar nicht so krass um mich ging, sondern dass es um sie geht. Und ich habe wirklich in diesem Prozess, auch wenn dir jeden Tag über Monate so schlecht ist, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du denkst, hey, war das wirklich die richtige Entscheidung? Und ich kam wirklich an so einen Punkt, wo ich mir dachte, war das die richtige Entscheidung? Und dann habe ich gespürt, wie Gott da reinkam und mir gezeigt hat, wie wichtig das ist, dass mein Ja aus ihm und aus ihm heraus da ist, einfach weil dieser Zuspruch der Eltern der wichtigste ist, das ein Kind haben kann. Und ich habe gemerkt, der Angriff war gar nicht gegen mich, sondern gegen sie. Und ab dem Moment, wo ich das begriffen habe, war es vorbei. Und es war wirklich krass, es war wirklich 5 Monate und ich kann auf den Tag sagen, wo es vorbei war. Und ich möchte einfach uns hineinnehmen heute so ein bisschen in diese Thematik, wie sieht Gott Kinder? aber auch in was für eine geistige Realität leben Kinder. Das ist nicht irgendwie nur so ein Bullabü, sondern die leben auch genauso irgendwie in der Welt wie wir. Und viele kennen auch den Ausspruch, there is no junior Holy Spirit oder es gibt keinen Junior Heiliger Geist. Genauso gibt es aber auch kein Junior Dämonisches zum Beispiel. Und ich will da einfach uns ein bisschen mehr mit reinnehmen. Ein Beispiel, ich werde jetzt kurz zwei Beispiele nennen, wo wir auch in der Erweckungsgeschichte sehen, dass Gott gerade Kinder gebraucht hat, um irgendwie eine Gemeinde in Erweckung zu führen. Der hätte ja auch was ganz anderes verwenden können. Sehen wir zum Beispiel ganz praktisch in unserem eigenen Land an der Geschichte von Herrnhut. Dort ist Erweckung gekommen, indem ein Mädchen, die Susanna, die hat ihre Mutter verloren tatsächlich. Die war 3 Monate tot und in dieser Zeit hat sie sich ganz viel auch damit beschäftigt und so weiter und hatte dann wirklich eine Begegnung da mit Gott drin. Und aus dem, dass sie Gott da drin begegnet ist und dann auch gesagt hat, sie hat jetzt so eine Offenbarung bekommen, dass sie sein Kind ist und sowas, hat es angefangen, dass unter den Kindern dort wie Erweckung ausgebrochen ist. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was da steht. Die religiöse Bewegung scheint immer mehr um sich gegriffen zu haben. 42 Männer und 24 weibliche Gemeindemitglieder trafen sich zu stündlichen Gebeten, eine beträchtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass insgesamt 220 Personen in Herrnhut lebten, davon 87 Kinder. Zinzendorf spielte mit dem Gedanken, sein Vermögen wegzugeben, vermutlich aus dem Verlangen heraus, auch in materieller Hinsicht ein Gleicher unter Gleichen, Bruder unter Brüdern zu sein. Weiter erfahren wir, dass die Kindererweckung sich in bestimmten Praktiken bemerkbar machte, und das finde ich jetzt spannend, die Kinder schrien und flehten, dies auch nachts im Freien. Sie lagen im Gebet auf den Knien und sie taten dies als Männer und Frauen, als Mädchen- und Jungengruppen. Also wir sehen, hier ist eine Erweckung, die lostritt, ein ganzer Arm eigentlich von Gemeinden entsteht daraus. Und durch was kam das? Durch eine Begegnung von einem kleinen Mädchen. Und wir sehen das Gleiche zum Beispiel auch in der Azusa Street. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall, sondern wenn man mal so ein bisschen Erweckungsgeschichte studiert, sieht man, dass ganz, ganz oft tatsächlich Kinder ein Auslöser waren. In der Azusa Street-Bewegung sieht man zum Beispiel, dass da sogar Babys, die eigentlich noch gar nicht sprechen konnten, auf einmal angefangen haben zu prophezeien und in Sprachen zu beten und so weiter. Studiert das mal ein bisschen, das ist wirklich crazy. Und ich habe mir gedacht, wenn Olive jetzt auf einmal anfängt, hier über Leuten zu prophezeien, also ich bin bereit, aber wild. Ja. Und man fragt sich ja schon, warum ist das so? Und lasst uns mal lesen in Markus 10, 13 bis 16. Da heißt, es wurden auch Kinder, das habe ich euch vorhin schon angeteasert, zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also erstmal finde ich total interessant hier, dass Jesus ungehalten war. Weil ganz ehrlich, wie oft kommt das vor in der Bibel, dass der ungehalten ist? Und in dieser Bibelstelle, es ist ihm so wichtig, dass die Kinder kommen dürfen, nicht nur dabei sind, sondern er sagt gerade sie. Für solche ist das Reich Gottes. Und und ich glaube, dass auch diese Bibelstelle oft verstanden hat, eher von dem Verständnis her, das ist ja so gemeint, dass Kinder eben so so ohne Vorbehalte, alles so werdet wie die Kinder, also werdet quasi ohne Vorbehalte und kommt quasi mit so einem kindlichen Glauben zu Gott. Und ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, das ist nur eine Seite der Medaille. Ich glaube, die andere Seite der Medaille, die wird eigentlich nie so wirklich erwähnt. Ich glaube nämlich sehr wohl, ja, das bedeutet, wir alle können wie Kinder kommen, wir können total viel lernen von Kindern. Alleine irgendwie, vorhin habe ich mal kurz beobachtet, wie die Kinder, die hier waren, sich im Lobpreis verhalten haben. Die sind viel weniger angepasst als wir, so von dem, wie man das so, jetzt ist der Lobpreis, jetzt Augen schließen, Hand heben und so weiter. Kinder sind so unangepasst und ich liebe das, weil das nicht so, das ist jetzt der heilige Moment und so weiter. Und ich glaube, wir können da ganz, ganz viel von lernen, weil ein Kind eigentlich, außer das hat es voll indoktriniert bekommen, nicht irgendwie schon einen religiösen Geist mit sich trägt. Aber ich frage mich da, gibt es Ängste, die uns zurückhalten, den Kindern, so wie das jetzt ich gerade beschrieben habe, das ist ja, hört sich für Eltern vielleicht auch erstmal total erschreckend an, wenn man sowas hört, wie die Kinder lagen am Boden, haben da geweint und keine Ahnung was. Ich finde, dass da schon eine Note mit einhergeht, dass es vielleicht Ängste gibt, dass das halt einfach nicht kontrollierbar ist. Wie soll ich sagen, wenn Kinder so ganz raw Gott und dem Heiligen Geist irgendwie begegnen. Und da ist auch, schwingt immer, finde ich, so ein Gedanke mit, ja, ist das jetzt alles echt oder was ist dann da irgendwie so? Und ich glaube, dass gerade das so eine Einladung ist, wie überhaupt Begegnung mit Gott möglich ist. Ohne Kontrolle, ohne irgendwie Angst geleitet, sondern ich glaube, dass das tatsächlich der Zugang für uns alle eigentlich ist, wie wir Gott begegnen können und wie auch er sich manifestiert. Und man sieht es ganz klar an Kindern. Ich habe vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich das schon erlebt habe in verschiedenen Kontexten. Kinder eben, die auch trainiert wurden im Wirken vom Heiligen Geist und im Übernatürlichen und so. Und da, finde ich, sieht man auch so einen ganz starken Unterschied. Weil Leute, die als Erwachsene in dem Bereich zum Beispiel Prophetie trainiert wurden, die haben da ganz viele Zweifel. Ja, ist es jetzt der Herr oder bin ich das? Oder wer spricht jetzt da genau? Wie kann ich das unterscheiden, wer da jetzt spricht? Und es sind ja erstmal überhaupt nicht schlechte Gedanken. Aber bei Kindern erlebt man das eigentlich fast nie tatsächlich. Je jünger die sind, umso weniger. Sondern wenn man denen sagt, hey, du kannst Gottes Stimme hören und du kannst das lernen und so weiter, die hauen einfach Sachen raus. Ja, ich sehe blau. Okay. Und es wird gar nicht so krass hinterfragt irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, das Evangelium ist auch einfacher, als wir das vielleicht uns manchmal vorstellen. Ich will euch dazu ein Zeugnis geben, das das zeigt. Und zwar, das war eine Frau, die war, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch ist, die war so der, das hat sich Nursery Pastor in Bethel. Das ist ein Pastor, der quasi die Kinder von 0 bis, weiß gar nicht, 5, 6 Jahre oder so betreut hat. Und viele der Kinder konnten ja, in dem Alter können ja nicht mal, also gerade am Anfang noch nicht mal reden und alles. Und sie hat selber auch Kinder und wurde dann eingeladen in einer anderen Gemeinde, eben über das Thema, wie kann ich Kinder begleiten in dem Bereich, auch mit Prophetie und sowas, wurde sie eingeladen und hat dann einfach ihren Kindern, sie hatte den Eindruck, ihre Kinder zu fragen, was sie für die Gemeinde empfangen, einfach für diese andere Gemeinde. Und die Kinder waren da in der Badewanne, haben rumgeschäkert, gespielt und so weiter, waren voll laut. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Rahmen, so wir setzen uns jetzt hin und jetzt sag bitte, was für ein Wort du vielleicht für die Gemeinde empfindest, sondern es war einfach so ein ganz natürlicher Rahmen und sie hat einfach das Handy auf Recording geschaltet und einfach gefragt, hey, gibt es irgendwie Sachen, wo ihr empfangt? Und die haben alle möglichen Sachen irgendwie gesagt und dazwischen gespielt und keine Ahnung was. Und sie meinte, man hört irgendwie Pupsen auf der Aufnahme und also so richtig das normale Leben. Und dann, dann hat einfach eine Tochter ihr noch ein bisschen längeres Wort gegeben und genau mit dieser Aufnahme ist sie sozusagen in die Gemeinde und hat einfach gesagt, hey, das ist was, wo ich mit meinen Kindern aufgenommen habe, ich spiele es euch jetzt einfach mal vor und sagt einfach am Ende, ob das irgendwie zu euch gesprochen hat oder nicht. Und dann hat sie das vorgespielt und danach kamen alle möglichen Leute, die irgendwie gesagt haben, was Gott da irgendwie zu ihnen gesprochen hat und so weiter. Und eine Sache, die halt so besonders rausstand, war dieses längere Wort von der Tochter, war, dass sie gesagt hat, sie sieht eine Frau, die hat große Augen und einen großen Mund und eine kleine Nase und sie sieht, dass da eine Oma ist mit einem Stock und die gibt ihnen so ein kleines Geschenk und an Weihnachten gibt Gott ihnen ein Haus. Und man denkt sich erstmal so, und dann ist sie eben, hat sie das ja abgespielt und dann ist eine Frau wirklich aufgesprungen, hat gesagt, das bin ich. Und hat sie gesagt, ich wurde als Kind, hat man mir immer gesagt, meine Schwestern haben immer gesagt, ich habe große Augen und einen großen Mund. Und sie war tatsächlich auch mit ihrer Oma da. Und die Oma hatte denen wirklich ein kleines Geschenk gegeben und der Wunsch von der Familie war auch wirklich, ein Haus zu kaufen, aber die hatten keine Ressourcen. Und ihr werdet es schon erraten, Monate später quasi, das war im Februar diese Konferenz, ein Jahr später schicken die ihr eine E-Mail mit dem Foto, dass sie an Weihnachten ein Haus bekommen haben und Gott da wirklich ein Wunder geschenkt hat. Und ich will euch einfach so ein bisschen mit reinnehmen, wie natürlich, übernatürlich, glaube ich, einfach Gott sich das vorgestellt hat und Kinder da ganz genau Teil von sein dürfen. Und eine Geschichte, die ich aus den Healing Rooms mitbekommen habe, ist, ich habe die, glaube ich, schon mal hier im Gottesdienst erzählt, weil ich finde, die zeigt so einfach, wie einfach das Evangelium ist. Und zwar war da ein Mann aus Deutschland zu Besuch, der Krebs im Endstadium hatte und hat für sich beten lassen. Und da war ein Mädchen, die Amerikanerin ist, also überhaupt nicht Deutsch versteht oder irgendwas und hat ihm dann einfach, da gibt es so einen Raum, wo Leute verschieden rumgehen können und so weiter und wo auch Kinder malen und so. Und hat sie einfach ein Bild gemalt von so Trauben und hat ihm das gegeben. Und dann hat sie gesagt, sie hat einfach das Wort Krebs gehört. Aber sie hat halt Krebs eigentlich gehört und hat halt Krebs verstanden, weil sie Krebs nicht kennt. Und hat ihm das gegeben und der Mann wurde geheilt. Ja. Und ich liebe das, wie Gott ist, glaube ich, lieb mit Kindern und ihrer Kindlichkeit zu partnern und es gar nicht darum geht, dass es ein tolles Bild war oder irgendwas Performance-mäßiges, sondern einfach nur, dass sie gebracht haben und bringen durften, dass da Raum war, dass sie bringen durften, was sie bringen können. Und ich glaube, das ist diese andere Medaille, die ich untervermittelt finde, dass das eine ist, ja, ja, klar, wir wollen alle, irgendwie werden wir die Kinder und in Einfachheit irgendwie kommen. Und das andere Bild ist, ich glaube, dass Kinder eine besondere Autorität von Gott haben und dass oft in Gemeinden kein Raum ist, dass sie das zeigen dürfen. Und ich will euch dazu eine Bibelstelle lesen und es untermauern, Speisung der 5000. Geben wahrscheinlich einen Begriff. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon bei so vielen Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen, als alle sich gesetzt hatten. Nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Und wir sehen hier ein Kind, ein kleiner Junge, der einfach bereit war zu geben, was er hat, auch komplett unrealistisch. Und Gott nimmt genau das und macht ein Wunder daraus. Und das Kind wird zum Durchbruch für ein ganzes Volk. Und das Volk will Jesus danach zum König küren. Und was sehen wir? Ich glaube, kindliches Vertrauen kann den Kurs von dem ganzen Land ändern. Und ich will wirklich uns mit reinnehmen in ein neues Mindset. Ich glaube, dass wo Kinder einen Platz haben, und das ist so die Kernbotschaft von heute, wo sie einen Platz bekommen und haben vor Gott, dass dann das auch den Kurs unserer Gemeinde beeinflussen und verändern kann und von dem ganzen Land. Einfach deswegen, weil Kinder von Gott auch ja, eine besondere Berufung irgendwie haben und wir das schon in dem Alter auch fördern können, wo das ja irgendwie auch so, sag ich mal, noch nicht irgendwie verdorben irgendwie auch ist durch Performance und alle möglichen anderen Sachen. Und jetzt ist ja so die ganz logische Frage, wie schaffen wir so einen Ort, wo Kinder irgendwie Gott begegnen können? Und da habe ich jetzt auch nicht eben den goldenen Schlüssel, sondern ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Punkte. Also erstmal klar, jeder irgendwie, ich glaube, die Familie ist in erster Linie, glaube ich, Gemeinde, der erste Ort von Gemeinde irgendwie. Und gleichzeitig, glaube ich, können wir da auch als Gemeinde ganz, ganz viel Kinder einfach mit in Dinge irgendwie hineinnehmen. Und das Erste, was ich irgendwie da spannend finde, ist, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keinen Junior Heiliger Geist und genauso wenig aber auch eine dämonische Welt. Ich tatsächlich bin christlich eher religiös aufgewachsen und habe erst dämonische Sachen erlebt, bevor ich einen Heiligen Geist erlebt habe. Ich erinnere mich, ich saß als kleines Kind, 3-4 Jahre alt, heulend da, einfach weil ich dämonischen Einfluss gespürt habe, über Orten, in unserem Dorf, in verschiedenen Sachen. Meine Eltern waren völlig überfordert, die wussten überhaupt nicht, was mit mir anzufangen, haben das einfach wie runtergespielt, ja, der Haus ist schon da, und die wussten halt gar nicht, was damit anzufangen. Haben es halt so gut gemacht, wie sie es wussten. Aber ich will uns da echt einladen, natürlich können unsere Kinder genauso sensibel sein für den Heiligen Geist, können genauso dämonische Sachen wahrnehmen. Und da ist mir ganz wichtig, nicht alles ist geistlich. Ich finde es voll wichtig. Und es ist auch was voll Wichtiges, was man Kindern mitgeben darf. Nicht alles, was man spürt oder jetzt mal angenommen, das Kind nimmt irgendeine Stimmung vom Spielplatz mit. Das muss nicht immer direkt gleich dämonisch sein. Sondern das kann ja einfach sein, dass es irgendwie was, ja tatsächlich was von jemand anderem wie mitgenommen hat sozusagen. Aber dass man dann gemeinsam hingucken kann, hey, was war das? Ist das vielleicht irgendwas, was irgendwo emotional irgendwie drin drin ist und dass man das Kind wirklich mit reinnimmt in eben alle Bereiche, die wir tragen, Körper, Geist und Seele. Aber dass man sehr wohl auch bei diesem Dämonischen selbst nicht, wenn man das für sich selber in dem Thema irgendwie in Angst ist, vielleicht selber sogar so ein bisschen irgendwie so eine Angst immer hat, lieber fernbleiben davon, ist es natürlich schwierig, das Kind der Autorität drin zu lernen. Ich glaube aber, dass das unsere Aufgabe ist und dass sehr wohl Kinder schon total in Autorität da wandeln können in den Bereichen. Und ich glaube, dass gerade auch an Orten, wo man vielleicht was Dämonisches spürt, das nicht immer so dieses schnell weg mit dem Kind, sondern ich glaube, dass das auch ein Ort sein kann, einfach auch mal zu fragen, hey, was spürst du? Was ist das, was du da jetzt irgendwie wahrnimmst? Und vielleicht äußert sich das ja bei dem Kind in, was weiß ich, ganz unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht, ja, ich spüre irgendwie, dass es hier irgendwie dunkel ist oder was auch immer. Und dass man damit auch mehr trainiert, dass auch ein Kind ja, sehr wohl auch eine geistliche Kampfführung leben kann. Auch natürlich auf der anderen Seite zu fragen, wo ist Jesus im Raum? Was nimmst du wahr? Was hast du zum Beispiel wahrgenommen, ist heute im Gottesdienst passiert? Und so weiter. Also man kann da ganz, ganz viel irgendwie ins Gespräch kommen. Und es gibt viele Eltern, habe ich auch schon, und in unserer Gemeinde, ich meine, hier gibt es mega tolle Familien. Ich sprich einfach mal mit ein paar, die erleben tolle Sachen. Aber was ich da auch voll wichtig finde, ist auch die Erwartungshaltung, dass Gott irgendwie zu ihnen spricht. Also halt einfach, man kann klar irgendwie was hinlegen, dass sie prophetisch malen, aber schauen wir uns das dann auch an. Oder man kann irgendwie erwarten, dass Gott in ihren Träumen spricht, aber frage sie doch dann auch am nächsten Morgen, hey, was hat Gott zu dir gesprochen? Habe ich die Erwartungshaltung, dass Gott zu ihnen sprechen wird und dass er ihnen begegnet, ohne, das finde ich auch voll wichtig, jetzt einen geistlichen Druck auszulösen, dass sie jetzt irgendwas hören müssen oder genau, sondern einfach aus Freiheit. Das muss einfach vom Geist geleitet sein, ohne Angst. Und ich hatte einen, das ist auch was ich gesehen habe, dass die in Bethel in der Bibelstunde praktizieren. Ich will jetzt gar nicht zu viel da immer nur auf die eingehen, aber tatsächlich gibt es wenige Gemeinden, die da überhaupt irgendwas machen in dem Bereich. Deswegen ein paar mehr habe ich gefunden, aber was ich da halt auch einen richtig guten Punkt fand, war, dass die gesagt haben, sie erzählen zum Beispiel nicht Bibelgeschichten, sondern nehmen das Kind immer wirklich mit rein, dass zum Beispiel, hey, du bist in der Rolle von Goliath und so weiter und sprechen zum Beispiel Geschichte oder du bist in der Rolle von David oder du bist in der Rolle von Samuel und so weiter und wirklich laufen durch die Geschichte. Wie geht's dir damit? Was siehst du? Wie bewegt sich der? Was hat Jesus getan? Und so weiter. Und was der Unterschied ist, was sie da beschrieben haben, ist einfach, dass das Kind nicht einfach nur was hört und es irgendwie mental aufnimmt, sondern im Herzen richtig eine Begegnung hat. Ja, es gibt viele verschiedene Punkte. Ich würde gerne einfach noch, bevor wir auch in den praktischen Teil kommen, weil ich einfach das liebe, wenn es praktisch wird, würde ich gerne noch kurz darauf eingehen, auf unsere Rolle irgendwie als Eltern. Ich meine, ich bin da wirklich ein absoluter Newbie, stehe da erst in the beginning, aber gleichzeitig sind manche Dinge ja trotzdem, glaube ich, für jeden irgendwie klar. Und zwar dieses, dass das, wer ich bin und mit meinem Ganzen, wie ich komme, beeinflusst natürlich mein Kind. Und deswegen, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man selbst investiert in eine gute mentale und geistige Gesundheit, dass man selbst investiert in ganzheitliche Heilung, dass man selbst in Bereiche investiert, wo man wirklich sagen will, hey, das, wo, so ein bisschen, wie man sagt, my ceiling is the floor. Also, dass wirklich das, was für mich so, ich erkämpfen musste über Jahre, meine Kinder nicht mehr durchgehen müssen. Und ich möchte da einfach auch nochmal betonen, ich glaube, wir als Eltern sind wirklich Pastoren, jeder einzelne von uns, in unserer Gemeinde zu Hause. Und wenn wir mal Gott anschauen in seiner Dreieinigkeit, ist das, glaube ich, das größte Privileg, was er uns gegeben hat, dass er, dessen erste Identität Vater ist, uns erlaubt, dass wir auch Väter und Mütter sein können, die Kinder haben, auch in unserem Ebenbild sozusagen. Und ich glaube, dass das voll die Einladung ist von Gott, ihn mehr zu verstehen und sein Herz mehr zu verstehen, aber auch eine Einladung von, einfach von Autorität und Intimität, die er uns da geben möchte. Ich muss auch echt sagen, so ganz viele Alltagsmomente, die ich irgendwie erlebe ich genau in dem irgendwie, dass Gott sich da offenbart. Ich habe, glaube ich, mal hier erzählt, wo Olive am Anfang viel noch geschlafen hat, dass Gabriele muss schon so am Warten war, wann wacht sie endlich auf, dass ich was mit ihr tun kann. Das macht jetzt auch nicht mehr Spaß. Aber auf jeden Fall hat Gott da voll zu mir gesprochen und hat gesagt, Das ist es, wie ich über dich denke. Wie ich über dich denke, dass ich mich freue, wenn du morgens aufwachst. Und das hat echt so wieder alles so gesprengt, wenn es irgendwo Religion gab. So, dass Gott einfach ja, so einen liebevollen Blick zu uns hat und sich sagt, hey, ich freue mich so, wenn du morgens aufwachst und ich einfach dich sehen kann und erleben darf. Und du musst gar nichts Krasses machen. Die hat ja nichts gemacht. Die war einfach nur dann wach und hey. Genau, und das hat genügt. Ja, und dann will ich noch ganz kurz einen Punkt dazu sagen. In meinem Elternhaus war eben auch nicht alles perfekt. Das heißt, ich war schon an dem Punkt, auch wo ich mir dachte, Hilfe, kann ich überhaupt was selber was Besseres leben als das, was ich gesehen habe? Und unter starken Emotionen, das weiß jeder, fällt man zurück in Gewohnheiten, die man kennt und Sachen, wie man sie kennt und so weiter. Und es kann schon so ein Rat sein. Und da will ich echt einfach dir zusprechen, wenn das dich betrifft, will ich dir echt sagen, Gott hat mir da so ein Wort gegeben vor schon längerer Zeit und hat zu mir echt gesagt, meine Adoption in deinem Leben ist gewichtiger als dein familiärer Hintergrund. Und ich würde das echt zusprechen, wenn du irgendwo merkst, boah, ich kämpfe so damit, dass ich vielleicht meinen Kindern irgendwie da an Punkte komme oder meine eigenen Eltern wieder entdecke oder irgendwie in so einem Rat bin oder was auch immer. Gott befähigt dich und seine Adoption ist gewichtiger als dein familiärer Hintergrund. Und gleichzeitig, glaube ich, will er dich wirklich heilen, will er Punkte wirklich auch ans Licht bringen, dass da Heilung hinein darf. Und der Weg dahin ist immer, immer Intimität, immer dieses beim Schauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Angesicht. Und deswegen ist auch das zu praktizieren, einfach vor Gott zu sein, das Beste, was wir irgendwie Kindern weitergeben können. Das Allerbeste ist wirklich dieses, dass sie sehen, hey, Mama und Papa lieben es vor Gott zu sein, die lieben Lobpreis zu machen daheim. Das machen die nicht nur Sonntagmorgens, das machen die daheim. Die lesen die Bibel, auch wenn ich weiß, dass es, wenn man vor allem mehrere Kinder hat, wahrscheinlich krass umfochten dieses Thema, aber das ist, glaube ich, das, was Kinder mitnehmen. Ich erinnere mich heute noch, wie meine Mutter im Wintergarten immer morgens die Bibel gelesen hat. Ich erinnere mich da heute noch dran. Das ist für mich heute noch irgendwie, was ist in meinem Kopf geblieben, für immer, wo ich mich dran erinnere und gesehen habe, hey, da saß sie, ich kann dir genau sagen, wie die Bibel aussah, alles, das ist für mich wie eingeschweißt da oben. Und ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt ist, der schnell irgendwie verloren geht. Und es ist viel wichtiger, was sie sehen und wie sie das erleben, als dass sie irgendwie über Gott hören. Und ich glaube, viele Eltern, vor allem in so meiner Generation, haben ganz, ganz viel versucht, irgendwie Gott zu erklären und zu sagen. Aber es geht eigentlich eher darum, dass die Kinder Gott selbst erleben. Und es kann manchmal auch ein Kontrollproblem sein, dass ich denke, ich muss Gott sein für die Kinder, dass sie ihn erleben und nicht vertrauen, dass Gott, wenn er doch da ist, dann wird er dem Kind begegnen. Da muss ich gar nicht, das ist gar nicht mein Job, da jetzt reinzupreschen und da irgendwas, sondern er wird, wenn er real ist, was er ist, dem Kind begegnen wollen. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, Familie, einfach durch diese ganzen Punkte und dieser Punkt, den ich auch heute schildern wollte, einfach von der Autorität, die Kinder tragen, ist ein Ort von Anfechtung. Und wir erleben das in unserer eigenen Gemeinde. Familien sind angefochten, Gesundheit ist angefochten. Ich glaube, dass Familie, Ehe auch voll krass angefochten ist und dass am Ende die Sehnsucht des Teufels einfach ist, dass Kinder wie Waisen aufwachsen, auch wenn sie Eltern haben. Und das müssen wir einfach bewusst sein, ohne Angst, sondern einfach nur bewusst sein. Und einfach uns dazu fragen, hey, wie können wir auch ja, einfach diese Familien covern, über den beten und so weiter. Und ich will auch nachher, ich werde jetzt noch kurz euch mit reinnehmen, was prophetische Wörter sind tatsächlich für die 20er Jahre, die über dieser Generation Alpha liegen, das sind alle unter 10. Aber, weil es gibt richtig viele prophetische Wörter, die für diese Zeit einfach für diese Kinder sind. Und gleichzeitig möchte ich, dass wir danach wirklich in so eine Activation sozusagen gehen und zu beten, einfach für Familien, die Kinder haben. Das war mir erstmal wichtig. Einfach Kinder, die zu Hause leben, egal ob irgendwie 17, 18, das kann immer schwieriger sein als ein Einjähriger. Aber einfach, dass wir für diese Familien beten, wirklich ja, beten, dass die echt Begegnungen haben, dass der Heilige wirklich einfach, lasst uns, betet so, als wäre es dein Kind und deine Familie. Und dann ist mir auch gleichzeitig wichtig, dass wir beten danach wirklich für Familien, die wirklich gerade in Anfechtung sind. Also lasst uns vor allem für Familie Dieterle beten, wenn noch andere Familien sind, die hier sagen, hey, wir erleben krasse Anfechtung gerade als Familie oder mit unseren Kindern, lasst uns für die beten und wirklich ja, einstehen auch als Gemeinde für diese Familien, die so ein wichtiger Teil von uns sind. Und als letzter Punkt, das kam mir vorhin im Lobpreis, ist mir wichtig, dass wir auch noch beten für Leute, die, und das fand ich voll spannend, weil Gott hat zu mir gesagt, Familien, die noch keine Kinder haben, aber sie sich wünschen. Und dann dachte ich mir, wieso, dann Familien, sind doch Ehepaare. Und Gott hat mir echt gesagt, nein, er sieht die als Familie. Und dass diese Familien, dass wir beten dafür, für Durchbruch beten, die vielleicht warten einfach auf Kinder und wo ein unerfüllter Kinderwunsch da ist, aber wo Gott ihnen Kinder schenken möchte. Und jetzt würde ich kurz diese prophetischen Wörter lesen. Nehmt die für euch, für eure Kinder, für unsere Gemeinde. Und danach fände ich gut, wenn wir in diesen praktischen Teil können. Und ich habe auch gesagt, dass die Kinder deswegen auch gar nicht irritieren lassen, dass die auch kommen dürfen. Die können auch für Leute beten. Wir können auch für die Kinder natürlich beten, mit den Familien, aber auch einfach, dass die Kinder auch für Leute beten können. Also es gab ganz unterschiedliche, falls ihr genau die Namen alle haben wollt, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, kann ich die euch gerne geben. Und zwar haben da Leute gesagt, Kinder werden anfangen, für Menschen zu beten und sie werden geheilt. Amen. Die Augen von Kindern werden geöffnet werden. Kinder zwischen 5 und 10 Jahre, lehre sie, die Prinzipien Jesu in die geistliche Welt zu sehen. Sie werden anfangen zu prophezeien durch Träume und Visionen. Es wird mit Träumen anfangen, aber wenn du sie lehrst und ermutigst, werden sie anfangen, Visionen zu sehen. Manche werden sogar in eine Trance fallen. Bring sie nicht zum Arzt. Sie werden aus der Trance kommen und Einsicht von Gott haben, Geheimnisse Gottes. Und ein anderes Wort hieß, ich möchte durch Kinder sprechen als eine reine Stimme, die von der Welt noch nicht korruptiert wurde. Die 20er Jahre, ein Jahrzehnt für die Kinder. Und ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott was Neues tun will. Vielleicht ehrlich gesagt nicht Neues, sondern wo wir vielleicht zum ersten Mal verstehen, was eigentlich er auf dem Herzen hat. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen so ein, so ein erster Schritt irgendwie heute irgendwie war, das mit reinzunehmen. Beschäftigt euch einfach selbst irgendwie auch damit. Und ich glaube, dass das auch jetzt nicht irgendwie ein Thema ist, was nur ich irgendwie auf dem Herzen habe, sondern wo ganz viel auch schon gesprochen wurde. Es gab schon Überlegungen sogar, ob wir mal eine Kinderkonferenz hier machen sollen. Was auch immer. Ich glaube auf jeden Fall, dass unsere Gemeinde ein Mandat in diesem Bereich trägt und dass wir, jeder Einzelne von uns, vergiss es nicht in deinem Alltag, dass Gott dich befähigen kann und möchte. Und dass er dir diese Kinder anvertraut hat, weil er Vertrauen hat in dich und weil er glaubt, dass du dessen Ort ist, wo die Kinder heranwachsen können auf die beste Art und Weise. Also vertrau ihm, der dir sie geschenkt hat. Und jetzt würde ich gerne haben, dass wir vielleicht erstmal einfach beten für all die Familien. Vielleicht können gerade die Familien aufstehen und vielleicht kann man auch kurz fragen, weil viele sind wahrscheinlich nicht hier. Ja, genau, die wissen schon Bescheid vom Kinderdienst eigentlich.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.